Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wenn Fische fliegen, wenn eine 15-Jährige ihre Mutter nur noch peinlich findet, wenn diese Mutter ohne Job, aber mit viel Alkohol und vielen Männergeschichten nach dem Glück im Leben sucht, dann sind wir mittendrin im Schweizer Film Fliegende Fische, der heute in den Kinos anläuft. Geschrieben und Regie geführt in dieser Komödie hat Güsin Kahr, die sich auch als Kolumnistin der Weltwoche und des Tagesanzeigers seinen Namen gemacht hat. Die Fragen an die türkisch-schweizerische Regisseurin stellt Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Güsin Kahr, Ihr Film heißt «Fliegende Fische». Warum eigentlich?
Ja, in meinem Film kommen überall Fische vor. Er spielt am Wasser, und zwar am Rhein. Und dort gibt es einen Frauenchor, der heisst zum Beispiel die Bachforellen. Und ich habe die Analogie vom Fisch aufgegriffen, um zu sagen, für einige Leute ist der Teich genau richtig und für andere Leute ist er eben ein bisschen zu klein. Und die müssen dann halt davon fliegen. Und das geht es eigentlich auch in diesem Film, dass jeder sein Plätzchen findet.
Für mich ist eigentlich mehr, sie wollen der Fantasie ein bisschen Flügel geben.
Oh, sehr gern. Wenn Sie das so aufgefasst haben, freut mich das umso mehr. Außerdem bin ich für Sternzeichenfisch und das passt doch perfekt.
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, hat es mal geheißen. Vor etwa 20 Jahren.
Genau.
Ihre fliegen gerade.
Ja, was gibt es Schöneres als Fliegen auch für den Fisch? Es gibt ja die fliegenden Fische, das ist ja nicht etwas, was ich erfunden habe. Das ist ein Tier, das tatsächlich so im Ozean lebt. Mich hat das Bild immer sehr fasziniert, dass etwas also eigentlich ins Wasser gehört, aber trotzdem einfach am Flügelhahn davon flattern, zumindest phasenweise.
Das ist so eine komische Idee auch.
Ja, es ist tragikomisch. Irgendwie hat das ja etwas sehr Witziges, das Bild von einem Fisch, der durch die Luft fliegt.
Der Titel ist einfach. Geschichte eigentlich auch. Wenn ich mir aber überlegt habe, wie könnte ich die zum Publikum am gescheitsten erzählen, habe ich nicht recht gewusst. Wie? Machen Sie es?
Okay, also ich mache es kurz.
Ja, Kurzversion.
Genau, ich habe es nicht mehr als die länglichen Beschreibungen von Filmen. Es geht ganz simpel gesagt um eine flippige Mutter, die drei Kinder von drei verschiedenen Männern hat. Und die älteste Tochter ist so ein bisschen die Ordnungshüterin von dieser Familie.
Die älteste Tochter, ein bisschen komplizierter gesagt, es ist eine Befreiungsgeschichte.
Es ist nicht nur eine Befreiungsgeschichte, weil das würde ja heissen, dass alle am Schluss ein bisschen, so ein bisschen geläutert aus dieser Geschichte rausgehen. Das ist bei mir nicht ganz so. Das heisst, nicht alle befreien sich, weil einige müssen sich gar nicht befreien. Die sind nämlich schon perfekt, so wie sie sind.
Aber der Teenager, könnte man sagen, der muss sein Glück suchen und finden.
Absolut. Der Teenager ist der fliegende Fisch in dieser Geschichte. Das dürfen wir, glaube ich, sagen, ohne dass man zu viel vom Ende verratet. Dass es eine Tragikomödie ist mit einem Ende, das versöhnlich stimmt, ist jetzt auch klar. Ich glaube, das hat man können lesen. Aber es ist so, der Teenager, Nana heisst sie übrigens, die 15-Jährige, die fliegt am Schluss davon wie ein fliegender Fisch.
Und am Anfang vom Film, wenn nicht den ganzen Inhalt erzählen, klar nicht. Aber am Anfang, das kann man, glaube ich, auch noch sagen, hat die Nana das Gefühl, sie hätte die falsche Mutter, sie sei im Spital als Baby vertauscht worden.
Ja, sie sagt noch ein bisschen trockener. Sie sagt, ich habe die Arschkarte gezogen. Und wo die Mütter verteilt worden sind, sie geht davon aus, dass sie einfach die Schlimmste hat von allen. Ich glaube, das ist typisch für das Alter. Mit 15 hat, oder vielleicht auch früher, also in der Pubertät auf jeden Fall, haben ja alle ein bisschen das Gefühl, sie sagen so ein bisschen der falschen Familie. Keiner versteht mich, meine Geschwister, die sind komisch, nur ich begreife die Welt. Meine Mutter ist sowieso ganz schäbs. Mein Vater, ist er überhaupt mein Vater? Also all die Fragen, die man sich stellt, habe ich ein bisschen zugespitzt erzählen.
Und wenn man jetzt aber meint, das ist ein Teenagerfilm, dann liegt man falsch.
Es kommt zwar ein Teenager drin vor, also es ist eine Familiengeschichte, kann man glaube ich sagen.
Die Nana.
Genau, die Nana. Sie hat ja noch zwei kleine Geschwister, aber ich würde sagen, es ist ein Familienfilm. Ich habe auch von Müttern gehört, die mit ihren Töchtern den Film sind schauen, jetzt im Lunchkino, wo er schon gelaufen ist, und an den Vorpremieren. Und ich glaube, dass das sogar eine gute Kombi wäre, wenn Erwachsene mit Teenagern zusammengächten.
Das ist so eine Art Trailer gewesen, das lassen wir jetzt mal so stehen. Der Film «Fliegende Fische» spielt, Sie haben es auch vorher schon gesagt, er spielt am Rhein. Sie sind selber auch dort aufgewachsen. Ist es einfacher, an einem Ort zu drehen, wo man so gut kennt?
Es ist einerseits einfacher, weil man den Ort einfach schon sehr gut kennt. Andererseits ist es sehr viel schwieriger, weil man die Distanz nicht hat. Das heisst, man muss den Ort nochmal neu entdecken für genau die Geschichte. Also man darf nicht mit vorgefertigten Bildern kommen, das wäre das Schlimmste, sondern man muss in dem Ort die Bilder finden, die zu dieser Geschichte gehören. Dass ich den Ort natürlich, die verschiedenen Orte, das war nicht nur einer, kennt habe, ist natürlich ein Vorteil, weil wir einfach schneller zu den Bildern gekommen sind, die wir gesucht haben. Und dann spielt für mich einfach wirklich der Rhein als Metapher, als Lebensmetapher eigentlich eine grosse Rolle. Nicht nur für diese Geschichte.
Also der Rhein als Lebensmetapher?
Ja, absolut.
Vom Fliessen, oder warum?
Ja, es ist jetzt so wahnsinnig tranig, dass es jetzt tönt, so abgeschmackt fast schon. Aber das klingt jetzt klischiert hoch 10, aber es ist so. Als Kind, wenn ich mich völlig unverstanden gefühlt habe, bin ich einfach an den Rhein runter sitzen und nichts machen. Einfach nur in das Wasser hineinschauen. Und ich habe dann viel, viel später von einer Psychotherapeutin gehört, dass fließendes Wasser tatsächlich so etwas hebe von Gedanken einfach reinlassen und wegfliessen lassen. Also eine Art andere bettet, wo gläubig sind. Ich bin jetzt halt nicht gläubig. Ich bin einfach an den Rhein gegangen, gehe die Gedanken im Fluss reinrühren. Und ja, es ist eine Art des Lebens. Ja, es ist wie eine Lebensmetapher, ja.
Und das Trennende, das der Fluss hat, also gerade der Rhein, weil er ja auch Grenzen ist zwischen der Schweiz und Deutschland, hat das auch eine Rolle gespielt? Ist das auch etwas, wo Sie denken, mal das passt in den Film?
Ja, es ist ja nicht, es spielt ja auch an einer Grenze. Meine Geschichte spielt genau an einer Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Aber es gibt ja auch noch andere Grenzen in dem Film. Es gibt eben die Grenze von Zugehörigkeit und Individualität. Wie viel von seiner eigenen Person muss man aufopfern, um in einer Gruppe aufgenommen zu werden? Das ist zum Beispiel eine Frage. Wie viel von seiner eigenen Identität muss man in einer Familie aufopfern, um dass die Familie funktioniert? All das sind Fragen von Grenzen. Und klar, ich meine, ein Fluss ist ein Fluss. Man kann eine Brücke drüber bauen, andere schwimmen drüber.
Film ist nie ein Leben, Film ist auch nicht ihr Leben, klar. Aber spielt da eine Rolle, dass Sie mit 5, glaube ich, aus der Türkei in die Schweiz gekommen sind, dass Sie die Situation also kennen? Wie komme ich zu einer Gruppe? Wie komme ich in eine Gruppe rein?
Oh ja, absolut, natürlich. Und zwar was mich in der Schweiz wahnsinnig beeindruckt hat, sind ja die Spielplätze gewesen. Das habe ich nicht gekannt.
Also mit Gigamphi, ja. Mit all diesen Sachen.
Die klassische, genau. Aber das Beste habe ich den Sandkasten gefunden, weil das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Jetzt habe ich das völlig falsch interpretiert. Ich habe einfach einen quietschgrünen Rasen gesehen. Also das war für mich so grün wie nichts vorher. Ein quietschgrüner Rasen, mitten drin, ein Viereck mit Sand, wo Kinder mit Schäufeln drin sitzen. Jetzt habe ich gemeint, die haben das Loch gemacht in diesen Rasen. Also den Sandkasten habe ich es vorher nicht gegeben. Die Kinder arbeiten dort, die müssen Löcher machen. Und dann so ein Bedauern mit diesen Kindern. Ich dachte, Jesus Gott, die lassen eure Kinder arbeiten.
Aber das ist jetzt schon auch typisch für Sie, dass Sie erstens mal in so viele Bilder und auch farbige Bilder denken, dass Sie zweitens das auch so prägnant können sagen. Das hilft mir beim Filmschreiben.
Ja, schön, wenn Sie es so auffassen. Ich habe jetzt das einfach wirklich spontan erzählt, weil mir ist auch das Bild jetzt gerade, wo Sie gefragt haben, wieder ganz präsent vor den Augen gewesen. Ich hoffe schon, dass das Beschreiben können von Bildern hilft für den Film. Ja, natürlich, weil das Visuelle ist eine ganz wichtige Ebene.
Wir kommen noch auf die Bilder und wie die entstehen und was das auch für eine Arbeit ist. Ich will noch schnell zuerst am Rhein bleiben. In dieser aargauischen Kleinstadt ist es ja, wenn man es in der Realität würde sehen. Ist das ein Vorteil, dass sich da das Schweizer Publikum auch irgendwo durch, es kennt die Stadt, es kennt die Art. Ist das ein Vorteil?
Ja, natürlich ist das auch ein Vorteil. Die Stadt im Aargau ist übrigens im realen Leben Laufenburg gewesen. Ich bin in Laufenburg aufgewachsen. Aber da das ja keine autobiografische Geschichte ist, haben wir gedreht in Reckingen und in Klingnau und in Bad Zurzach. Also in der Nähe von dort, wo ich aufgewachsen bin. Ich glaube, dass die Wiedererkennbarkeit nicht von einem realen Ort, aber von einer Beschaffenheit von einer Gegend, dass das ganz etwas Wichtiges ist. Ich setze mich ja sehr dafür ein, dass man universelle Geschichten erzählt. Ich glaube nicht, dass es typisch schweizerische Geschichten gibt. Es gibt auch kein typisch schweizerische Gefühl. Es gibt einfach Geschichten, die funktionieren oder nicht. Wenn es funktioniert, funktioniert es wahrscheinlich überall auf der Welt. Aber es gibt so etwas wie eine Beschaffenheit von Ort. Und die Gegend dort, die gibt es tatsächlich nur in der Schweiz. Man hat Maisfelder und hinten dran ein AKW zum Beispiel. Man hat eine Autobahn und nebendran Chalet. Oder etwas, was aussieht wie eine Schale. Man hat Bauernhöfe neben der Grossindustrie. Und das ist wirklich etwas, was sehr typisch ist für die Gegend dort. Das erzählt ja auch etwas. Und ich glaube, das kennen wir alle. Also es ist nicht wie in Ländern, wo einfach nur Quadratkilometer weit Steppe kommt. Das haben wir ja nicht.
Also wenn ich aber würde sagen, in Ihrem Film sei typisch schweizerisch, dann wäre das kein Kompliment. Sie wollen universal sein.
Typisch schweizerisch ist für mich insofern ein Kompliment, weil ich ja finde, er soll ja in dem Sinn typisch schweizerisch sein, dass sich die Schweizer drin erkennen. Also insofern nehme ich das sehr wohl als Kompliment an. Aber ich glaube einfach nicht, dass es etwas gibt, was nur typisch schweizerisch könnte sein. Wahrscheinlich erläuft irgendwann im Herbst in Deutschland an. Ich hoffe, dass die Deutschen das Gefühl haben, hey, das erzählt etwas von uns. Das ist nicht einfach nur eine Schweizer Geschichte. Das ist eine Geschichte, die uns auch etwas angeht.
Es treten im Film auch einen Frauenchor auf, den gibt es real offenbar, Frauenchor aus Winterthur. Wie macht man das eigentlich mit Laien so arbeiten, dass man es im Film gar nicht groß merkt, dass das Laien sind?
Es ist nicht ganz einfach. Es braucht natürlich ein bisschen andere Vorbereitung, weil die Laien haben, in der Regel wissen sie auch nicht genau, wie ein Set funktioniert. Die wissen zum Beispiel nicht, wenn es einfach wirklich Mucksmüsli-Stilmünze sind. Die wissen nicht genau, wie die Abläufe sind. Die wissen nicht, wie auf einer Markierung steht. Das sind Sachen, die man lernen kann. Was ein bisschen schwieriger ist, dass sie so agieren vor der Kamera, dass es wirklich natürlich wirkt. Ein Laie hat Tendenz, alles überdeutlich zu machen. Weil das Gefühl hat, sonst merkt man es nicht. Dabei ist eine Kamera, das Kameraauge ist sehr viel sensibler als ein menschliches Auge. Das registriert die kleinste Muskelzuckung, wenn es eine Grossaufnahme ist. Darum muss man eigentlich immer zuerst den Leuten sagen, wir sehen euch. Also wenn ihr Erregung macht, wir nehmen das wahr. Ihr müsst sie nicht gross machen. Den Leuten also zuerst einmal das Gefühl geben, sie werden gesehen. Ich tue zum Beispiel auch den Namen lernen von den Leuten, auch von den Laien. Das machen nicht viele. Für mich ist das wichtig, dass ich die Namen von den Laien kenne, auch von den Statisten. Dass ich sie mit Namen anspreche, das heisst, ich sehe die Leute, ich nehme sie wahr.
Dass sie sich Mühe geben und dann die Regieanweisung an jeden Einzelnen geben können?
Ja, ja, natürlich. Zum Beispiel hatte ich ja eine Szene in einer Kirche, wo einfach wirklich hunderte von Leuten gesessen sind. Und dann hat es ja immer Einzelne, wo man muss sagen, könnten Sie bitte in dem Moment von links nach rechts laufen. Und in dem Moment, wo ich jemandem eine Anweisung gebe, dann gehe ich an und frage, wie er heisst oder sie. Und gebe ihm schnell die Hand und stelle mich vor, so bescheuert das tönt. Weil natürlich weiss er, wer ich bin, aber ist ja gleich. Ich finde, das gehört irgendwie zum Arbeiten dazu. Und in dem Moment kann ich dann von ganz vorne rufen, Herr Sigrist, würden Sie jetzt bitte von links nach rechts gehen und vielleicht ein bisschen schneller, dann geht der Herr Sigrist ein bisschen schneller. Und sonst denkt er, ist doch egal, ob ich es langsam oder schnell mache, sie sieht es ja eh nicht.
Also ich bleibe jetzt da sitzen, stelle die nächste Frage.
Gerne. Herr Sigrist, bleiben Sie da und stellen Sie mir Fragen.
Ist eine Komödie. Ihre Kolumnen, die Sie geschrieben haben, Ihre Bücher, sind auch Komödien. Ich behaupte jetzt mal, Sie können gar nicht anders.
Das stimmt. Das stimmt. Sie sind, glaube ich, der Erste, der das merkt. Ich kann es wirklich nicht anders. An der Filmhochschule bin ich gestartet mit, ich mache grosse Sozialdramen. Und habe einmal angefangen, grosse Sozialdramen.
Also das heisst, über Jugendarbeit, über Jugendarbeitslosigkeit oder so?
Ja, oder muss nicht einmal so über ein Thema sein, aber einfach über die Nöte von einer bestimmten Person auch, die sich eben nicht zugehörig fühlt. Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, irgendetwas funktioniert nicht. Ich fühle mich nicht wohl in dieser Geschichte. Dann habe ich mal angefangen, das Ganze einfach einen Millimeter zu verschieben und den Millimeter Distanz. Man sagt ja sowieso, eine Komödie ist eigentlich ein Drama mit ein bisschen Distanz. Ein bisschen Ironie. Und jede gute Komödie ist im Grunde ein Drama. Das heisst, ich mache jetzt nicht viel anders. Ich erzähle die Dramen einfach mit einem Plus an Humor.
Und es ist ja, damit da kein falsches Bild aufkommt, es ist ja so, dass man in dem Film, man lacht, aufgrund von der Dialog, da kommen wir noch drauf. Man lacht aber auch, weil man berührt ist, weil es auch eine berührende Geschichte ist. Wie macht man das, die Balance dann gleich noch reinzubringen, dass es nicht sozusagen nur ins eine kippt?
Ich glaube, man muss sehr aufrichtig sein mit sich selber. Man darf nicht auf Wirkung schreiben und nicht auf Wirkung inszenieren. Ich sitze nicht da und schreibe in einer Szene im Drehbuch und denke, hui, das wäre jetzt wirklich ein toller Gag. Ich finde ihn zwar völlig bescheuert, ich habe ihn schon 100 Mal gehört und gelesen, aber ich glaube, das Publikum findet den jetzt sicher lese. Das würde ich nie machen. Ich schreibe etwas rein, wenn es mir gefällt, weil ich bin das erste Publikum und das letzte, wo jeweils die Sachen sieht, die ich selber geschrieben habe. Genauso mache ich es mit den berührenden Szenen. Es ist übrigens schwierig, berührende Szenen in einer Komödie unterzubringen, weil sie sehr leicht ins Süssliche kippen könnten. Und die Angst muss man auch überwinden. Man muss einfach sich frei machen von der Angst und sagen, okay.
Also wenn alles lustig ist, könnte es eher kitschig werden?
Nein, es gibt ja Komödien, die so funktionieren, dass sie wirklich von A bis Z sehr, sehr, sehr lustig sind. Das sind laute Komödien, die ich auch sehr gerne schaue zwischendurch. Aber ich schreibe sie nicht, weil ich es nicht kann, ganz einfach. Es ist nicht mein Metier. Aber schaue tue ich sie sehr gerne. Also Klamotten, die alten zum Beispiel.
Ah, das muss bei Ihnen dann auch noch etwas, wie soll ich sagen, etwas Berührendes haben. Sonst ist Ihnen am Schluss vom Drehbuch nicht wohl, sozusagen.
Ich glaube, es entspricht mir am meisten. Es geht nicht darum, dass ich ja einen Tonfall suche. Es ist ja ein Tonfall, den ich bereits in mir trage. Ich glaube, man kann nicht endlos aus dem Tonfall rausgehen. Sie merken ja auch, ein Mensch strahlt ja etwas Bestimmtes aus, wenn er etwas erzählt. Wenn Sie jetzt heute Abend erzählen, was Sie heute erlebt haben, erzählen Sie es in einem bestimmten Tonfall. Das ist Ihr Tonfall, das kann niemand anders.
Sie würden es anders erzählen?
Ich würde es wahrscheinlich völlig anders erzählen. Und nochmal jetzt, sagen wir, jemand, der jetzt gerade zuhört, würde Sie seinen Tag nochmal ganz anders erzählen, selbst wenn er jetzt mit uns da gesessen wäre, er oder sie. Und das ist der Tonfall, muss man einfach, man muss genau anhören bei sich und genau anspüren, was, auf was genau lege ich Wert, wenn ich es erzähle. Und darum, ich suche nicht nach Tonfall, ich mache so, wie es für mich aufrichtig stimmt.
Güssin Karebe, Sie haben das Drehbuch geschrieben von dem Film «Fliegende Fische». Sie haben auch Regie geführt. Wie streng ist jetzt da die Regisseurin mit der Drehbuchautorin gewesen? Oder anders fragen, ist alles im Film so tatsächlich geschrieben gewesen? Oder hat es da eine Situation, nein, das funktioniert nicht, das muss man anders machen?
Das Grösste, also, die Drehbuchautorin war streng mit der Regisseurin, es ist umgekehrt gelaufen. Die Drehbuchautorin hat sich verbeten, dass da wild umgestrichen wird in ihrem Drehbuch. Weil,
die Schauspieler haben jedes alles müssen sagen, so wie es dort genau gestanden ist.
Nicht 100%, aber ich arbeite sehr dialogtreu. Es hat Gründe, warum dass ich so viele Jahre an diesen Dialog geschrieben habe. Und dann fände ich es ein bisschen seltsam, wenn man quasi gruppendynamisch findet, du, könnte man das Sätzchen ein bisschen anders, und dann tut man so ein bisschen würfeln. Ich übertreibe jetzt, so ist es ja nicht. Ja. Aber auch in so einer Komödie ist es wichtig, dass der Rhythmus von der Dialog stimmt, und der Rhythmus kann man nicht innerhalb von einer Stunde einfach mal schnell über den Haufen werfen. Aber was natürlich muss sein, ist, wenn ein Schauspieler mit einer besseren Idee kommt, dann wäre ich ja ein Volltrottel, würde ich die nicht annehmen.
Das klingt jetzt aber nach viel Arbeit. Wie lange haben Sie denn an dem Film, an dem Drehbuch geschrieben?
Es ist schon ein paar Jahre. Eben, es ist, ich glaube, wo ich die allererste Idee zu dieser Geschichte hatte, das war vor etwa 8 Jahren. Und natürlich bin ich nicht seither 8 Jahre lang hinter dem Schreibtisch gesessen und habe da sätzchenweise probiert, etwas zusammenzustückeln, sondern man schreibt mal ein paar Gedanken aus, dann lässt man es liegen, dann macht man mal ein Exposé, dann gibt man es mal der Produzentin zum Lesen und dann lässt man es wieder liegen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich sage noch nicht reif für die Geschichte, darum hat das auch so lange gedauert.
Es hat viele Pointen, eben, es ist eine Komödie, es hat viele Pointen. Haben Sie da auch Ghostwriter angestellt? Das machen doch so Comedians, machen doch das? Oder haben Sie alles selber geschrieben?
Nein, wenn Sie wüssten, wie viele Politiker bei mir als Ghostwriter tätig sind.
Die haben alle geholfen?
Ja, wir machen es eigentlich umgekehrt. Normalerweise sagt mir auch, dass Autoren gerne reden, schreiben für Politiker. Ich mache es umgekehrt, bei mir schreiben Politiker ein bisschen mit im Hintergrund. Ich glaube, die gehört das nicht gerne jetzt. Aber gut, Sie müssen auch etwas verdienen, die Politiker, gell?
Wie kommt man denn auf einen Satz, wo jemand aus dem Frauenchor, glaube ich, sagt, wenn ich mich recht erinnere, wir wären alle nicht da, wenn der Heide Johnny Depp auf uns warten würde.
Als hätte ich geahnt, dass im Johnny Depp sein neuer Film und meine gleichzeitig startet. Gell?
Die sind jetzt Konkurrenten, genau.
Genau. Nicht wirklich. Ich erzähle nachher etwas dazu. Aber, ich weiss, wie ich darauf gekommen bin, weiss ich nicht mehr. Ich glaube, das ist wieder so ein Fall gewesen. Man sitzt an einer Szene, man schreibt und schreibt, und irgendwann hat man das Gefühl, man könnte all das, was die Frauen reden, eigentlich auf einen Satz abdampfen. Und irgendwann hält sich so einen Satz aus, der eigentlich alles ausdrückt.
Und der ist dann nicht mehr änderbar auch?
Also sagen wir so, Isabella Schmid, die diesen Satz spricht, die grossartige Isabella Schmid, hat den Satz dermassen gut angeknallt, es hätte überhaupt keine andere Alternative gegeben, so wie sie es gesagt hat.
Die Lacher, ich bin in der Vorpremiere den Film schauen, sind die immer an den Ort gekommen, wo sie es schon gedacht haben, oder hat es da auch noch Überraschungen gegeben?
Sie sind an den Ort, wo ich es gedacht habe, auf jeden Fall gekommen. Wobei, es ist nicht ganz immer gleich, wie laut das die Leute lachen. Also auf den Festivals, wo wir eine Zeit hatten, hat es ganz unterschiedliche Lautstärken von Lacher gegeben, Dezibel. Aber es hat zusätzliche Lacher gegeben, die ich es nicht gedacht hätte, die ich gefunden habe, das ist jetzt vielleicht eher eine, so ein bisschen zum Schmunzeln, wo die Leute schon ein bisschen lachen, aber das sind dann die eben ganz unterschiedlich sind. Aber was nicht passiert ist, dass berührend gemeinte Szenen Lachen provoziert haben, das fände ich fatal.
Das wäre eine Enttäuschung für die Regisseurin und für die Drehbuchautorin. Für beide gerade.
Ja, für die Schauspieler, für alle. Ich glaube, das wäre eine Katastrophe. Also wenn ich etwas wirklich jetzt berührend will erzählen, zwei Leute haben ein Gespräch und plötzlich schmeißt sich das Publikum weg vor Lachen. Nein, ich glaube, dann hat man etwas falsch gemacht.
Es ist ein Spielfilm, Fliegende Fische. Es hat aber auch so Elemente von Comics, von Trickfilm, von so ein bisschen Slapstick-mässig. Mhm. Ein reiner Spielfilm, das wäre eine zu langweilig
sein. Es ist ein reiner Spielfilm, weil...
Er wird aber immer wieder gebrochen durch solche Szenen, so Einschübe, so eben beim Frauenchor wechselt plötzlich all, warum ist jetzt nicht die Frage, aber es wechselt plötzlich all von einem gelben Kleid in ein rotes Kleid, das geht dann tak.
Ja, eben für mich ist es trotz allem selbstverständlich ein Spielfilm, und zwar im wahrsten Wortsinn. Man spielt auch mit formalen Elementen. Ich bin ja nicht die Erste, die mit solchen formalen Elementen spielt. Ich habe einfach bei den grossen Komödianten mal ein bisschen reingeschaut, beim Jacques Tati zum Beispiel, der viel extremer mit formalen Elementen spielt als ich. Er hat ja teilweise gar keine Dialoge drin, sondern nur Gequake oder Gepiepse. Woody Allen hat einen Spielfilm gemacht, wo der Hauptdarsteller die ganze Zeit unscharf ist.
Das sind jetzt gerade Ihre Vorbilder gewesen?
Das sind nicht meine Vorbilder gewesen. Ich habe kein explizites Vorbild, aber ich bewundere die grossen komödiantischen Erzähler, die eben auch mit diesen Stilmitteln spielen, die den Mut haben, zum eben unscharf. Der Woody Allen ist einfach unscharf in diesem Film. Das finde ich grossartig als Metapher. Es ist ein Mann, der in einer Krise steckt. Und was sagt schöner aus, als dass er einfach unscharf im Bild rumsteht? Und alle sagen, aber er ist ja unscharf. Sie reden noch darüber. Das finde ich grandios. Und ich kann vielleicht mich einfach ein bisschen anstecken durch die grossen Meister, um ein bisschen mehr Mut zu haben. Und sagen, komm, jetzt mache ich es einfach. Auch wenn vielleicht einige sagen, jetzt spinnt sie völlig.
Güssing Kahr, Sie sind, glaube ich, 40. Das weiß man nicht so genau.
18,5 eigentlich.
Ihre Inszenierung da klappt immer, man weiß es nicht so recht. Sie inszenieren sich auch als gern, dass sie zu spät kommen zum Beispiel. Sie sind aber pünktlich zu der Sendung, wie wir hören. Dass sie eine Chips-Ess-Sucht haben. Ich esse kiloweise Chips. Ja. Die Inszenierung.
Es ist leider überhaupt keine Inszenierung. Ich isst tatsächlich liebend gern Chips. Ich muss mich wirklich zwingen, um nicht jeden Tag ein Riesenpack zu holen.
Aber Sie wissen auch, dass Ihnen das niemand glaubt.
Doch. Die Frau, die im Lädeli bei mir unter Ecke arbeitet, die glaubt es mir ganz sicher, weil sie grinst auch schon jedes Mal, wenn ich komme. Doch, also ich bin jetzt auch nicht, wenn ich ein Supermodel wäre und irgendwie 30 Kilo würde wiegen, dann würde es mir niemand glauben. Aber schauen Sie, ich habe, glaube ich, eine gesunde Ausstrahlung.
Dann soll ich Ihnen also glauben.
Ja. Nein, Sie hätten müssen widersprechen jetzt. Als Mann hätten Sie jetzt müssen widersprechen und sagen,
als Gentleman.
Ja.
Gut, habe ich verpasst. Sie erzählen gerne Geschichten, Sie machen es auch in dem Film. Spielt es da eine Rolle, dass Sie aus der Türkei kommen, dass man sagt, Märchenland, dort werden Geschichten erzählt, 1001 Nacht, spielt das eine Rolle?
Es spielt in meiner Familiengeschichte eine Rolle. Ob es jetzt für die ganze Türkei gilt, das ist ein gigantisch grosses Land mit so vielen verschiedenen Gegenden und Kulturen.
Aber für Sie spielt es eine Rolle?
Für meine Familiengeschichte ist es sehr wichtig gewesen, weil in meinen ersten Lebensjahren bin ich sehr häufig bei meinen Grosseltern gewesen und die haben keinen Fernseher gehabt, nicht einmal das Radio. Was hat man zu Abend gemacht? Man ist zusammengesessen, hat Gaslampen angezündet und hat sich erzählt, was passiert ist. Und das sind einfach unsere Unterhaltungsübungen gewesen, dass jeder, der heimkam, einfach eine grosse Familie mit allen Onkeln, dass jeder, der heimkam, hat dürfen erzählen, was er erlebt hat. Und bei uns hat es eine Regel gegeben, egal was passiert ist, man hat nicht dürfen jammern. Ich habe später, ich glaube, ist das von einer amerikanischen Drehbuchautorin, die Jüdin ist übrigens, interessanterweise etwas Ähnliches. Wir haben ja auch ganz verschiedene Vorfahren. Und bei uns ist das einfach wichtig, nicht jammern, das unterhaltsam erzählen.
Die junge Güsin hat dann die Geschichten einfach gehört dort, oder hat sie auch schon erzählt?
Ich musste miterzählen, aber natürlich war man bei mir sehr, sehr nachsichtig, weil ich glaube, so ein vierjähriges Kind dort, dann ist man einfach zuerst mal froh, dass sie überhaupt mag erzählen. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, es gibt offenbar gute Erzähler und weniger gute. Mein Grossvater hat zum Beispiel im Winter Orangen verteilt an diesen Übungen. Das heisst, man ist im Kreis, also einfach an der Wand entlang gesessen, weil es dort warm war. Und dann hat er jedem, der erzählt hat, Orangen zugerollt, und an der Grösse und Menge der Orangen hat man gewusst, ist jetzt die Geschichte wirklich gut gewesen oder nicht so. Für weniger...
Das war der Juror, der Jury sozusagen.
Natürlich, das war der grosse Juror. Und man hat gewusst, wenn jetzt so eine kleine Orange angerugelt kommt, die Geschichte ist noch ein bisschen verbesserungswürdig.
Da wollen wir noch ein bisschen feilen.
Genau. Ich habe als Kind natürlich immer grosse Orangen bekommen, weil eben man ist nachsichtig gewesen mit Kind. Aber zu sehen, es gibt Geschichten, die können gut erzählt werden. Es gibt andere, die sind... weniger gut. Ich glaube, das prägt einem den schon.
Also Sie schreiben, bis die grosse Orange sozusagen gedanklich auf Sie zukommt.
Eine Riesenorange. Eine gentechnisch veränderte werden das.
Jetzt ist der Film im Kino, läuft heute an. Das Ziel, 100'000 Zuschauer? Mindestens.
Das Ziel ist überhaupt irgendein Zuschauer. Ich stirb vor Aufregung. Ich habe das Gefühl, es geht niemand in diesen Film. Ich habe das Gefühl, der läuft wirklich, ich habe das heute in meinem Blog-Eintrag geschrieben, es ist wie wenn man ein Date hat mit der schönsten Person, mit der tollsten Person vom Universum. Man hat immer das Gefühl, wieso will der eigentlich mich treffen? Ich ihn schon, aber wieso umgekehrt? Macht sich nieder und hat gesagt, ich bin zu dick, ich bin zu dumm, ich bin zu hässlich. Genauso geht es mir im Moment, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, Es ist eine Form von Vorfreude natürlich auch. Es ist eine Form von Vorfreude.
Und man weiß es natürlich nicht, oder?
Nein, man weiß es nicht.
Vorbild, aber wenn ich jetzt sage, die Herbstzeit losen im deutschsprachigen Raum gegen 1 Million Zuschauer, das wäre dann schon fast ein Traum.
Das können wir rechnerisch gar nicht erreichen. Ich weiß nicht, ob das für PR wirklich sehr geschickt ist, wenn ich jetzt das so ausplaudere.
Wir müssen schnell machen, die Sendung ist schon fast fertig.
Rechnerisch nicht erreichen, weil es hängt ja auch von der Anzahl Kopien ab, die unterwegs sind. Das heisst, wenn man einen Film losschickt mit 80 Kopien, wo in 80 verschiedenen Sälen gespielt werden, dann hat er logischerweise mehr Zuschauer. Wir sind ein kleiner Film, gehen aber davon aus, dass er lang wird laufen.
Sie sind mit 12 gestartet jetzt in den Schweizer Kinos. Wenn es Erfolg ist, geht es auf Hollywood? Oder funktioniert Ihre Art zu schreiben nur auf Deutsch?
Nein, sie funktioniert hoffentlich auch in übersetzten Fassungen sonst wo, aber im Herbst geht es zuerst einmal auf Deutschland, weil wir haben schon einen deutschen Verleiher, wir haben die deutschen Kinos und ich bin schon an dem nächsten Projekt. Hollywood steht ganz sicher nicht an. Ich finde Europa im Moment viel lässiger.
Güsinka, besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.